Puls. Die Frage.
Ein Reporter, 2 Wochen Recherche,
eine Frage.
Ein weißer LKW rast auf der Strandpromenade in Nizza in eine Menschenmenge. Ein Amokläufer läuft in München aus dem McDonald's und schießt um sich. Und noch heftiger? 2 Männer stürmen aus der Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Boah, mir reicht es schon, das alles zu hören, aber natürlich haben die meisten von uns auch gleich die Bilder dazu im Kopf. Von dem weißen LKW, der einfach losfährt, oder von den Terroristen, die gnadenlos noch auf den am Boden liegenden Polizisten einschießen. Wir alle haben diese Bilder gesehen, zumindest Ausschnitte, vielleicht im Fernsehen, aber noch wahrscheinlicher auf unserem Handy mit Ausrufezeichen im Teaser, irgendeine shocking Überschrift. Und klar, wir haben draufgeklickt, weil wir wissen wollen, was da verdammt nochmal los ist. Die Videos sind viral gegangen. Sie landen in unserer Timeline zwischen Katzenvideos und der nächsten Party-Einladung. Nur, was macht das mit uns?
Puls.
Die Frage. Warum lassen wir Anschläge viral gehen?
Ich sende live. Sind die Live-Bilder, die gerade in München zu sehen sind.
Wenn schreckliche Sachen passieren, dann muss es dazu die Bilder geben, um die Öffentlichkeit gleich zu befriedigen. Das muss alles irgendwie viral gehen, nach außen getragen werden.
Viele Polizisten haben Maschinengewehre, es kreist ein Hubschrauber, es ist alles live.
Man kommt einfach nicht dran vorbei, weil man heutzutage überall solche Videos sieht, auch wenn man es gar nicht sehen will.
Okay, jetzt kommen die bösen Jungs, jetzt kommen die bösen Jungs.
Tausende Leute sehen das und viele davon sind auch so krank im Kopf und sagen, hey, das mache ich auch. Wenn das so cool ist und so einfach geht, mache ich es auch.
Ich habe nur noch wenig Akku. Ich bleibe so lange online, wie ich kann und dann müsst ihr wieder den Fernseher anmachen.
Hallo zur Frage, ich bin Michael Bartlewski. Ich bin sogar so einer, der dann anfängt, die Täter zu googeln, sich die Videos mehrfach anschaut und wenn was passiert, klar, dann bin ich eh gleich auf Twitter, lande dann vielleicht sogar noch in einem Livestream von einem Anschlag. Seit dem Amoklauf in München stelle ich mir aber die Frage, warum gehen die Dinger viral? Ich möchte nämlich wissen, was sind eigentlich die Folgen davon, dass ich mir das alles reinziehe? Am Amokamt war ich selbst vor Ort. Ich habe erlebt, wie Gerüchte schnell zu Panik werden, wie ein Video von einem schießenden Attentäter viral geht. Und am Ende bleibt eigentlich nur noch mehr Angst.
Wir erleben hier auch in dem Großeinsatz, Oliver, dass die Polizei,
Polizei
macht eben auch die Tatsache aus, dass dieser Einsatz jetzt momentan noch live läuft. Die Polizei hat gesagt, bitte keine Tweets, bitte auf Facebook oder sonst wo nichts posten.
Ich sitze hier in meinem Auto und bin unterwegs zum Olympia-Einkaufszentrum. Es ist 7:30, Straßenbahnen stehen auf der Straße, U-Bahn fahren auch nicht mehr. Auf Twitter gibt es Meldungen, dass Schüsse nicht nur am OEZ, sondern auch am Münchner Stachus gefallen sein sollen. Am Isartor, da war scheinbar auch irgendwas los. 3 Täter soll es geben. Aber ganz ehrlich, ich war noch nie in so einer Situation und eigentlich wissen wir alle gar nichts. Der Einsatz der Polizei, der läuft ja auch noch. Deswegen lassen die auch niemanden durch zum OEZ. Auf der Straße dahin ist eine riesige Polizeiabsperrung. Hubschrauber fliegen über uns. Hier haben sich auch alle Kamerateams positioniert, wo ich gerade bin. Die machen da ihre Live-Aufsage. Aber neben Journalisten sind auch einige Leute da, die das alles nur beobachten. Sie haben ihr Smartphone in der Hand. Und neben mir steht zum Beispiel ein Typ mit schwarzen Haaren, 3-Tage-Bart, Mitte 30 schätze ich. Er fragt mich, ob ich schon das Video gesehen habe. Also dieses Video, wo man den Täter sieht. Hatte ich noch nicht gesehen.
Und hier ist, das ist da genau da bei McDonald's, habe ich auch so von Freunden aus dem Chat bekommen. Und da soll er angeblich rausgelaufen sein. Hier, da ist er.
Oh, hör mir auf, ey.
Da, ich glaube, der ist gestorben. Und der Typ, der das gefilmt hat, ist halt weggelaufen.
Oh, ich weiß gar nicht, ob ihr euch das Video jetzt sehen wollt, was du mir gerade gezeigt hast. Das ist schon heftig.
Ja.
Es ist das Video, wie der Täter aus dem McDonald's kommt, das inzwischen wahrscheinlich jeder gesehen hat. Aber in dem Moment war das wirklich neu und es fühlt sich ja total irreal an, dass die Schüsse, die ich da auf dem Video sehe, dass die vor kurzem gefallen sein sollen. Kurz darauf kriegt der Typ dann noch einen Anruf, ein Kumpel ist dran und der hat dann sogar noch neuere Infos.
Ali, und den kennst du auch noch, weißt du, von der Schule.
Ali S. Er hat also echt schon sehr früh den Namen des Attentäters. Sein Handy ist auch schnell voll mit Fotos, angeblich aus dem Inneren vom OEZ. Ich muss aber sagen, zu der Zeit wusste ich wirklich nicht, ob irgendetwas von dem, was er sagt, überhaupt stimmt. Gut, was mache ich damit? Naja, ich habe ihm einfach weiter zugehört, weil er war in der Situation einfach für mich die Informationsjukebox.
Da hinten ist was los.
Da hinten ist was los.
Da hinten ist was los.
100 Pro.
Meinst du, der läuft noch rum? Ja,
die sind mehrere. Das sind keine einer oder zwei.
Schau mal, wegen einer Person fahren nicht über 200 Fahrzeuge weg. Das kannst du dann rumerzählen. Da hinten ist ein krasser Einsatz. Oben Helis, unten über 200 Fahrzeuge, was ich jetzt bis jetzt so mitgezählt habe. Wenn nicht sogar mehr.
So entstehen also Gerüchte. Großeinsatz, 200 Fahrzeuge und mein Gesprächspartner ist sich auch absolut sicher, es müssen mehrere Täter sein. Der Typ ist hier, weil er gerade nicht nach Hause kommt. Also er war im Baumarkt und jetzt ist die Straße gesperrt. Er kriegt über eine WhatsApp-Gruppe ständig neue Fotos und Infos und kann die dann hier vor Ort quasi gleich mit der Realität abgleichen, beziehungsweise seiner Version davon.
Drei Tote wurden bestätigt, 24 Tote sollen es sein und 19 Verletzte.
Wo kriegen wir eure ganzen Infos her?
Ja, Freundeskreis.
Aber wieso stellt man sich hier hin, um dabei zuzuschauen, wie gerade ein Terroreinsatz ist? Oder
nee, darum geht es ja nicht. Es geht halt darum, man will halt wissen, was los ist. Viele spekulieren, easy, Terrorangriff, U-Bahn brennt, gesperrt, was weiß ich, kein U-Bahn fährt.
Oh Mann, ey.
Das wird noch schlimmer.
Und jetzt muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, zu der Zeit dachte ich auch, dass es sich um Terroranschlag handelt. Aber vieles von dem, was hier spekuliert wird, war dann eben doch anders. Ich habe zum Beispiel auf seinem Handy Fotos gesehen, bei denen dann auch später klar war, das ist ein Fake. Also, ich frage mich, ist es okay, wenn wir uns millionenfach das Video eines Attentäters per WhatsApp zuschicken, der zu diesem Zeitpunkt sogar noch rumläuft? Oder sorgt das alles für noch mehr Panik?
Habt ihr das Video gesehen vor McDonald's?
Also eine Freundin hat mir das alles so im Minutentakt geschickt. Ich habe mich auch gefragt, woher hat die das alles? Es war schon schockierend, sowas dann vor den Nachrichten auf dem Handy zu haben irgendwie.
Ich bin hier in der Münchner Fußgängerzone, weil ich einfach mit den Leuten sprechen möchte, wie haben die eigentlich den Amokabend erlebt? Was war da eigentlich auf ihrem Smartphone los? Und wirklich jeder, mit dem ich gesprochen habe, der hat auch das Video per WhatsApp bekommen. Die Frage ist dann natürlich, was mache ich damit?
Und angeschaut?
Natürlich, ja.
Selber weitergeteilt?
Ja, auch.
Ja, da kann man 100 Millionen verschiedene Art von Videos. Ist halt normal bei uns.
Also ich zum Beispiel, ich habe von OEZ ungefähr von 10 verschiedenen Personen das eine Video bekommen und auch ganz viele andere Videos. Und
man sollte vielleicht wegrennen und nicht ein Video machen. Vor allem wusste man erstmal nicht, ob man es glauben soll oder nicht. Also war schon krass.
Ich habe die Videos alle gelöscht, weil sowas will ich nicht auf dem Handy haben.
Glaubt ihr, wir sollen solche Bilder weiter verbreiten oder ist das eigentlich scheiße?
Die Welt muss sowas sehen.
Echt?
Ja.
Es zeigt so den Ernst der Lage oder es macht es sogar noch schlimmer, als es vielleicht eigentlich ist, wenn man sowas jetzt sieht, ohne den Hintergrund zu wissen. Das macht einem dann schon ein bisschen mehr Angst, als wenn man das jetzt vielleicht so aufgeklärt im Fernsehen sieht.
Die einen sagen also löschen, die anderen, die Welt muss das sehen, damit wir einfach wissen, was los ist. In so einer Situation warten wir auch natürlich nicht, bis die Medien berichten. Die Videos sind ja eh schon da. Aber das Problem ist, dass wir in dem Moment, in dem wir das sehen, ja oft noch gar nicht so richtig einschätzen können, was da genau passiert und was das eigentlich bedeutet. Ein Beispiel vom Abend des Münchner Amoklaufs. Das Video zeigt, wie Menschen panisch aus dem Hofbräuhaus fliehen.
Wir wollen raus, da sind alle Leute da drin, siehst du noch.
Daraus wird in unseren Chats und Timelines dann ein weiterer Anschlagsort in der Innenstadt und sorgt für, genau, nochmal mehr Panik. Ja, ich will aber jetzt auch nicht die ganze Zeit hier nur so rumproblematisieren. Ich frage mich auch, was kann man eigentlich dagegen machen? Das will ich von der Polizei wissen. Die haben an dem Abend ja zumindest versucht, uns mit Tweets zu informieren.
Die Pressestelle, grüß Gott.
Servus, hier ist Michael von Puls. Wir haben einen Termin.
Jawohl.
So. Ah ja, werde ich schon abgeholt.
Jawohl.
Servus.
Hallo, servus.
Servus. Jetzt schauen wir mal, wo die Polizei das Internet hat.
Yo, okay, der Witz mit dem Internet und der Polizei, der zündet nicht so ganz. Man muss auch sagen, die Zeiten sind echt vorbei, wo man den Beamten dort unterstellen kann, dass sie da überhaupt keinen Plan haben. Ich treffe mich hier mit Markus Ellmeier. Er war an dem Abend eigentlich schon privat unterwegs zum Tollwood. Dann war aber schnell klar, heute müssen alle ran. also zurück ins Polizeipräsidium. Und er hat dann die ganze Nacht versucht, über einen Polizeiaccount bei Twitter zu beruhigen. War gar nicht so einfach, weil, wir wissen es ja, wir waren ziemlich aufgedeckt.
Wozu das Netz sicherlich beigetragen hat, ist, dass sich diese Panik so ein bisschen verbreitet hat.
Aber wenn ihr dann in der Tatnacht am Internet saßt, hättet ihr dann nicht immer aufspringen müssen und eigentlich gleich zu den ermittelnden Kollegen rübergehen und dann, hey, ich habe gehört, bei Twitter steht, es gibt übrigens hier im Hofbräuhaus auch noch was oder so.
Also genau, das ist auch passiert. Also das waren auch unsere Spezialisten von der Cybercrime-Abteilung und die haben genau das gemacht. Die haben das Internet durchforstet und wir haben dadurch auch sehr schnell zum Beispiel die entsprechenden Videos auch tatsächlich gehabt. Wobei da natürlich die Schwierigkeit war einzuschätzen, was jetzt wieder echt ist und was falsch ist.
Mir wird hier klar, das Netz ist an dem Abend Informationsquelle, Tatort, Panikmaschine und das aber alles gleichzeitig, noch während ein Einsatz läuft. Und das Problem ist, dass an dem Abend in so einer Situation dann auch noch heftige Fakes unterwegs waren.
Die haben dann das Bild von dem McDonald's-Video genommen und haben dieses Bild an einem anderen Bild gegenübergestellt. Und zwar war das ein Einsatz im April in der Maxvorstadt. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, da war auch mal so eine Schießerei. Also einfach ein Bild aus einem komplett anderen Zusammenhang und dann damit begründet quasi so, hier sind zwei Täter mit Waffe, das müssen zwei Täter sein. Also ich war zufällig damals auch im Einsatz und ich habe das Bild erkannt und habe gewusst, das kann nicht der sein.
Und deshalb warnt Markus in der Nacht auch mehrmals über den Polizei-Account, Leute, bitte keine Spekulation. Seine Arbeit geht auch Wochen danach noch weiter. Markus und seine Kollegen checken nämlich alle Tweets, in denen die Polizei erwähnt wird. Und sie checken auch alle Facebook-Kommentare. Wirklich alle.
Also bloß mal, um so eine grobe Hausnummer zu nennen. Also wir waren zeitweise sogar bei 70.000. Und mittlerweile sind wir so bei 13.000 herunter. Also wir haben jetzt so 13.000 Nachrichten vor uns, die wir noch abarbeiten müssen.
Jede einzelne,
so ist es.
Wieso macht man das eigentlich?
Ja, sagen wir, können ja nicht abschätzen, ob jetzt da unter Umständen eine wichtige Nachricht dabei ist, die vielleicht sogar Hinweise auf die Tat oder entsprechende andere Hinweise ergibt.
Es wird wirklich alles gecheckt. Ewige Diskussionen, wie es sein kann, dass der Filmer des McDonald's-Videos schon aufnimmt, obwohl man den Täter ja noch gar nicht schießen gehört hat. Dann gab es noch Diskussionen, weil es Bilder vom Amokläufer gibt, der ihn angeblich in einem Terrorcamp zeigt und so weiter.
Das Problem ist halt tatsächlich, wenn jetzt dieser eine Kommentar dabei ist, wo man sagt, der hätte jetzt irgendwie was gebracht oder da ist irgendwas, den übersehen wir, dann haben wir einfach ein Problem.
Kann ich mal ein bisschen schauen, was ihr da alles so machen müsst jetzt?
Ja klar, gerne.
Wir setzen uns dann an den Polizeicomputer und scrollen durch die ganzen Tweets. Man muss sagen, ein paar Posts sind inzwischen schon wieder gelöscht, aber selbst da kann die Polizei bei Twitter anfragen, damit sie die nochmal bekommt. Viel spannender im Moment sind für Markus aber noch mögliche Zeugen.
Was haben wir hier? Okay, jemand, der im OEZ war.
Das heißt, für uns, er ist potenzieller Zeuge für uns. Das ist auch was wir die Kollegen weiterleiten. Dann wissen die, okay, die Person gibt zumindest an, im OEZ gewesen zu sein. Vielleicht hat die noch irgendwelche wichtigen Hinweise für uns.
Also das könnte sein, dass dann jemand aufgrund der Äußerung von Social Media...
Natürlich. Ich meine, wenn jetzt da jemand schreibt, ich bin Zeuge, wir stoßen drauf, dann leiten wir das natürlich weiter. Also wir wären ja blöd, wenn wir das lesen würden und würden sagen, ja, interessiert mich nicht, was der behauptet. Ja. Ganz im Gegenteil.
Der Filmer des McDonald's-Videos, der hat sich übrigens freiwillig bei der Polizei gemeldet. Da wurde ja auch lange spekuliert, ist das vielleicht der Mittäter? Aber nein, es war ein Urlauber aus Kroatien, der zufällig gefilmt hat. Solange man das aber alles nicht weiß, entstehen in so einer Ausnahmesituation wahrscheinlich dann wieder mehr Spekulation und noch mehr Panik. Deswegen hat Markus mit seinen Kollegen auch noch in der Nacht mehrere Tweets abgesetzt. Sie hießen immer ungefähr gleich: Bitte stellt keine Videos online. Die Polizei hat dafür ein eigenes Upload-Portal online genommen. Also da sollten wir dann alle unsere Videos hinschicken, anstatt sie mit unseren Freunden zu teilen. Weil sie halt sagen, online könnte ein Problem werden, weil sie halt jeder sehen kann.
Uns ist bekannt, dass auch der Täter unter Umständen Twitter nutzt und da entsprechend einfach so zum Beispiel taktische Positionen von Kollegen dann feststellen kann.
Das ist doch Wahnsinn, oder?
Das ist auch für uns ein komplett neues, ich nenne es jetzt mal Spielfeld in Anführungszeichen. Wir haben es versucht, in einem Tweet anzusprechen, dass man einfach mal auf die Vernunft der Bevölkerung setzt und sagt, bitte, wenn ihr irgendwas filmt, stellt es nicht live ins Netz rein. Das ist uns einfach wichtig. bevor ihr diese Videos ins Internet stellt, seid so gut und schickt es bitte uns.
Aber da kriege ich ja gar keine Likes, wenn ich es euch schicke.
Das ist richtig, aber sie bekommen ein großes Like von uns.
Ein Like von der Polizei, ja. Okay, ja.
Vielleicht nicht ganz so aufregend, oder? Das Like von der Polizei. Aber man muss auch sagen, in so einem Fall vielleicht auch mal wirklich wichtig. Dann gab es an dem Abend aber auch noch Videos, da musste gar nichts abgeloadet werden, weil sie sowieso live gestreamt wurden.
Ich sende live. Sind die Live-Bilder, die gerade in München zu sehen sind. Viele Polizisten haben Maschinengewehre. Es kreist ein Hubschrauber. Es ist alles live.
Das hier ist ein Ausschnitt aus dem meistgeklickten Periscope-Livestream, ein paar Meter entfernt vom OEZ aufgenommen, kurz nach dem Amoklauf. Der Mann, den wir da gerade gehört haben, der heißt auf Periscope Jackie fucking Daniels. Und mit ihm werde ich mich gleich treffen.
Er war so eigentlich so der Live-Berichterstatter vor Ort. Also er hat eigentlich auch in den Videos immer gesagt, hey, er gibt keine Interviews, er ist dann irgendwann froh, wenn er zu Hause ist, aber mir hat er jetzt doch geschrieben, wir können uns treffen. Allerdings nur anonym. Es war wahrscheinlich echt ein richtig krasser Abend für ihn. Ich verstehe aber noch nicht so richtig, wieso er eigentlich gefilmt hat. Also ich will, glaube ich, erstmal schauen, weg hier und nicht mein Handy rausholen.
Er hat es eben genau andersrum gemacht und wir treffen uns tatsächlich auch dort, von wo aus er gesendet hat, also kurz hinterm OEZ. Und wenn ich so drüber nachdenke, was ist denn das wohl für ein Typ, merke ich erst, dass ich jetzt auch gleich am Tatort vorbeifahre.
Ach scheiße, da ist der McDonald's. Das hat man sofort vor sich, dieses Bild von dem Mann, der rauskommt, war genau da. Da sind ein paar Kerzen noch aufgestellt.
Es ist echt heftig. Also viele haben Fotos von ihren toten Freunden aufgestellt. Der ganze Platz vor dem OEZ ist voller Blumen. Viele stehen auch traurig davor. Der Amoklauf ist zu dem Zeitpunkt 2 Wochen her, aber jetzt auf einmal auch wieder ganz nah. Ein paar Minuten später treffe ich hier dann auch Jackie.
Ah, ich glaube, da ist er schon. Hey. Hi, ich bin Michael.
Grüß dich, Jackie.
Hi. Hier war's, gell?
Genau.
Die meiste Zeit stand ich da, tatsächlich an der Säule da und habe mich so ein bisschen versteckt hinter der Säule. Vielleicht dann kann ich zumindest weglaufen und sozusagen mich irgendwo verstecken.
Ich habe mir Jackie irgendwie anders vorgestellt. Er heißt in Wirklichkeit auch nicht so. Seinen echten Namen will er raushalten, weil ihm heute gar nicht mehr so geheuer ist, was da alles abgelaufen ist. Vielleicht werdet ihr verstehen, wieso. Jackie ist erstmal ein eher ruhiger, sympathischer junger Mann. 3-Tage-Bart, graues Sweatshirt. Und er wirkt überhaupt nicht sensationsgeil. Wieso hat er dann eigentlich trotzdem gefilmt?
Ja, bei mir war es tatsächlich nicht so. Ich wollte halt, also ich konnte nicht heimlaufen, weil der Bus fuhr dann nicht mehr. Und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, warum soll ich das Ganze nicht streamen? Die Leute halt sollen sehen, was hier passiert. Ich habe versucht, das über Facebook zu machen, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir, ja, ich habe doch noch Periscope drauf. Und ich habe gar nicht gedacht, dass daraus so eine große Sache wird, dass da so viele Zuschauer kommen plötzlich. Vor allem, ich hatte bis dahin überhaupt keine Follower in der App. Also vielleicht meine Freundin und ein paar Bekannte und dann plötzlich so viele. Und ich wusste ja gar nicht, dass das sich so schnell verbreitet. Ja, wirklich krass.
Zur Spitzenzeit schauen wirklich 100.000 Menschen live zu. Ich kann also sagen, sein Stream ist viral gegangen.
Okay, da sind die Polizisten mit Schutzschildern weiter. Okay. Mit Maschinengewehren im Hintergrund, welche mit Schutzschildern. Die zielen alle Richtung Mona.
Es schalten sich sogar Fernsehsender live drauf, weil er am Anfang halt der Einzige ist, der Live-Bilder zu bieten hat. Und weil er der Schnellste war. Also schon knapp 15 Minuten nach den Schüssen ist er live bei Periscope.
Ich weiß nicht, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin, dass ich das jetzt einfach live zeige. Aber irgendwie hat da einfach so einen Klick gemacht in meinem Kopf und dachte mir, okay, ich muss jetzt das einfach starten.
Und Jackie merkt dann auch, als die Zuschauerzahlen immer mehr steigen, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Also schauen mir so viele Leute zu, ich habe jetzt hier echt eine Verantwortung. Er fängt dann sogar an, Kommentare zu beantworten, auch mal auf Englisch zu beschreiben, was da los ist. Und er überlegt dreimal, was er sagt und was er zeigen soll.
Ich habe da weinende Frauen gesehen, dachte mir, das muss ich jetzt nicht zeigen. Erstens einfach, um diesen Leuten Respekt gegenüber zu zeigen. Und ja, ich wollte einfach nur wirklich diesen Polizeieinsatz zeigen, was da passiert, was die Polizei macht. Manchmal habe ich auf die Kommentare geschaut. Ja. Manche haben gesagt, man sollte aufhören und das nicht zeigen. Aber ich dachte, nee, wenn ich schon dabei bin, dann ziehe ich es durch.
Ich finde, im Endeffekt macht Jackie in seinem Stream vieles richtig. Also er verzichtet zum Beispiel auf Spekulationen, er versucht neutral zu sein. Und ich finde es auch gut, dass er nicht versucht, da noch näher an den Tatort ranzukommen. Könnte man sich ja auch vorstellen, dass das andere machen, um dann noch mehr Views zu bekommen. Trotzdem hat die Sache einen Haken. Ich will den Stream mit Jackie nochmal durchgehen. Wir setzen uns dazu in mein Auto. Das Ding ist nämlich, so gut er überlegt hat, was er da erzählt, bei seinen Live-Bildern vom Polizeieinsatz hätte er ja auch dem Täter Infos geben können. Das ist ihm zu der Zeit aber noch nicht klar.
Das ist mir erst im Nachhinein klar geworden. Aber vorher wusste ich das alles nicht. Und ich habe mich noch nie so wirklich mit dem Thema Streaming, also Streams beschäftigt und welche Auswirkungen das haben kann. Und
ja. Ja klar, auch Glück gehabt.
Genau.
Dass es nicht du dann der Livestreamer warst, der dem Täter noch die Infos gibt.
Genau.
Das ist.
Da bin ich ja auch ziemlich froh drüber.
Ja.
Es hätte auch natürlich anders sein können.
Erst als er dann zu Hause ist, liest er den Tweet von der Polizei: Bitte keine Videos verbreiten, sie helfen den Tätern. Und er weiß auch eigentlich gleich sofort: Scheiße, die meinen auch mich. Im Auto zeigt er mir jetzt aber dann nochmal den Periscope-Stream auf seinem Handy.
Ach krass, da steht ja sogar bei dir Breaking. 110.000 Live-Zuschauer. Hast du es dir schon wieder angeschaut seitdem?
Ich habe das mir nur nachher noch einmal angeschaut und dann nicht mehr.
Also Polizeieinsatz am Olympia-Einkaufszentrum. Die Polizisten verstecken sich gerade hinter dem Bus.
Wie ist das nochmal, das jetzt anzuhören und sehen?
Ich würde mir wünschen, ich wäre nicht da gewesen und es wäre überhaupt nichts passiert. Ich könnte jetzt locker auf die 110.000 Zuschauer verzichten.
Man wird langsam nervös. Ich habe selbst ziemlich Schiss.
Mhm.
Ich habe ein komisches Gefühl. Es kreist ein Hubschrauber.
Die ganzen Herzen.
Die Hintergründe sind mir auch nicht bekannt.
Das sind, ja, die Likes bei Periscope.
Ach, ich weiß nicht, die Leute sind gerade so genervt.
Also du hast Angst, du sagst, es bricht fast ein Krieg aus, aber du bleibst weiter drauf.
Ich bleibe drauf. Ich wollte es einfach weiter zeigen.
Meinst du, die Likes und die Zuschauer spielen eine Rolle dann? Also weil wahrscheinlich, nehme ich an, du hättest das gestartet und du hast Schiss und du siehst, es sind gerade 10 Leute in meinem Stream. Hättest du vielleicht auch irgendwann gedacht, ja, bringt jetzt auch nichts.
Gäbe es da vielleicht keine Zuschauer, dann hätte ich vielleicht früher aufgehört, aber schmeichelt vielleicht einen ein bisschen, wenn man so viele Zuschauer hat und so viele, ja, diese Herzchen, diese Likes, das ist dann doch was anderes. Ja.
Genau, also da ist er ja auch nicht der Einzige. Die Streamer werden mit Views belohnt, wenn sie was besonders Krasses zeigen. In den USA gab es zum Beispiel einen Fall, in dem ein junges Mädchen eine Vergewaltigung ebenfalls via Periscope live gestreamt hat. Die ist dann vor Gericht gelandet und da hat sie gesagt, anfangs war ja gar nicht klar, wo das endet. Aber, Zitat, she got caught up in the likes. Also wegen den ganzen Likes konnte sie dann irgendwann auch nicht mehr aufhören zu streamen. Hinterher bedauern viele dann, dass sie so ein Video aufgenommen haben. So geht es zum Beispiel auch dem Mann, der gefilmt hat, wie die Terroristen aus der Charlie Hebdo-Redaktion stürmen und einen Polizisten erschießen. Das war beim Anschlag in Paris im vergangenen Jahr. Er hat es gefilmt, er hat es dann gleich auf Facebook gestellt, aber nach 15 Minuten bemerkt, nee, das fühlt sich falsch an. Das mache ich besser nicht. Aber gut, nach 15 Minuten im Netz war es natürlich schon zu spät. Das Video tausendfach runtergeladen und neu geteilt. Man muss aber auch sagen, die Leute, die sowas filmen, ist die eine Seite. Es braucht aber natürlich auch immer uns, also die Leute, die sich sowas anschauen wollen. Und Jackie meint, sein Stream ist viral gegangen, weil es eben so viele sehen wollen.
Man hörte keine Schüsse, man sah Gott sei Dank keine Verletzte, kein Blut auf der Straße. keine prügelnden Menschen, keine Schreie, überhaupt nichts. An sich ist das Video langweilig. Die Leute haben trotzdem hingeschaut, obwohl da eigentlich nicht wirklich was passierte. Es ist einfach wahrscheinlich diese Neugierde und nicht auf irgendwelche Polizeiberichte warten, sondern sofort alles wissen.
Aber im Endeffekt hast du das ja auch mit bedient, ne?
Ja.
Diese Geilheit darauf, auf so.
Genau.
Ja.
Ich war sozusagen ein Teilchen von dieser Menschenmenge und ich habe sozusagen das Futter gegeben. Und ich glaube, ich habe diese Erfahrung gemacht und ich werde beim nächsten Mal mit dieser Erfahrung wahrscheinlich anders handeln.
Also Jackie, merke ich deutlich an, dass ihn das Ganze noch ziemlich beschäftigt. Es war eine spontane Entscheidung, die krass nach hinten hätte losgehen können. Und ich fasse mal kurz zusammen, wie weit ich schon in dieser Sendung gekommen bin. Wenn etwas Schreckliches passiert, dann wollen wir natürlich alles darüber wissen. Ist ja klar. Wir warnen uns dann auch über Social Media. Ist auch klar. Das Ganze kann aber nach hinten losgehen, wenn dann Gerüchte auf Twitter zu Panik führen. Wie wir es zum Beispiel beim Amoklauf in München erlebt haben. Vor allem, dass wir Anschläge in Echtzeit erleben, verändert nochmal einiges. Wenn wir zum Beispiel gleich livestreamen, dann bringt das auch die Polizeiarbeit durcheinander. Wenn wir filmen, dann sind wir nicht nur Teil der Anschläge, wir produzieren quasi freiwillig sogar die Bilder dazu. Es sind ja meistens Augenzeugenvideos, die viral gehen, weil sie einfach jeder sehen will. Und das treibt auch diejenigen wieder an, die solche Videos aufnehmen. Aber was macht es eigentlich alles mit uns, wenn solche Videos auf unserer Timeline aufploppen und wir draufklicken? Zeit für ein Experiment. Für einen Videoabend der ungemütlichen Sorte.
So, Lele. Ah, ihr seid bereit, ja? Sicher?
Schauen wir mal.
Pack mal's.
Ich treffe mich mit meinen vier Versuchsteilnehmern. Pia, David, Elena und Dominik. Vier Leute, die selbst herausfinden wollen, wie es ist, wenn man sich solchen Videos einmal aussetzt. Folgende Videos habe ich ausgewählt. Das Video mit dem LKW in Nizza. Das Video von Schüssen beim Eagles of Death Metal Konzert im Bataclan. Das Video vom Münchner Amokläufer, der aus dem McDonald's kommt. Und am heftigsten die zwei Terroristen, die aus der Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo stürmen und einen Polizisten erschießen. Dazwischen gibt's Klassiker, ein paar Katzenvideos. Bevor es losgeht, will ich aber erstmal wissen, was schauen sich meine Versuchsteilnehmer sonst so an? Und wo klicken sie bewusst drauf, wenn ihnen ein Video zugeschickt wird? Pia.
Alles, was mir so in meiner Timeline entgegenkommt, außer es sind so ISIS-Filmchen, schaue ich mir jetzt auch nicht mehr so an, wenn sie nicht gerade sowieso in den Nachrichten laufen.
Aber ist auch wahrscheinlich auch schon gelandet auf der
Timeline. Ja, auch schon per Autoplay und so.
David.
Normalerweise meistens irgendwelche Sportvideos oder schön produzierte, lustige Videos.
Elena.
Ich bin tatsächlich jemand, ich scroll da gerne drüber hinweg.
Dominik.
Alles, also wirklich alles. Von extrem gewalttätigem Material zu extrem pornografisch. Und ich habe fast ein bisschen Schiss, dass hier Sachen sind, von denen andere sagen, sie wären krass geschockt und an mir geht es vielleicht einfach vorbei.
Ach ja, noch ein Warnhinweis.
Wenn du das Gefühl hast, so, ich möchte nicht weiterschauen oder sowas, kannst du auch immer Stopp sagen oder auf der Space-Taste ist auch die Pause.
Okay.
Okay.
Die Katzenvideos erfüllen gleich ihren Zweck. Aber dann. Die Leute schauen konzentriert. Die Stimmung ist aber irgendwie bedrückt. Aber keiner schaut weg. Die Videos sind also hoffentlich nicht zu hart gewesen.
Das war's.
Puh. Krass.
Ja, war's krass für dich?
Ich habe immer bisher immer nur die Screenshots gesehen, aber habe halt nie angeguckt. War hart, als er dann tatsächlich einfach erschossen wurde.
Ich muss sagen, bis auf das letzte Video von den Anschlägen, das war in Paris bei Charlie Hebdo, fand ich die nicht so schlimm, weil man sie schon oft gesehen hat.
Aber eigentlich ist es ja Wahnsinn, was da passiert.
Aber ich muss ehrlich gestehen, irgendwie haben mich die jetzt irgendwie schon weniger berührt. Das klingt jetzt so abgebrüht, aber irgendwie.
Meinst du, wir stumpfen ab durch die Bilder?
glaube ich schon.
Also ich fand das jetzt gerade so die letzte Szene, wo er dem anderen dann einfach nochmal in den Kopf geschossen hat, da schluckt man schon nochmal, ja. Ich hätte ja auch Pause drücken können.
Aber macht man dann auch nicht in dem Moment oft, oder?
Ja, irgendwie, ja, das ist, glaube ich, so dieses, ja, hinschauen, wegschauen, man kann sich nicht so ganz entscheiden.
Ich habe definitiv im Internet schon schlimmere Sachen gesehen.
Das war jetzt alles harmlos für dich?
Ja, schon. Aber wahrscheinlich vielleicht jemand, der mit sowas noch gar nicht konfrontiert war, den kann das Video von dem Cop, der da am Boden liegt, dem bleibt das wahrscheinlich kleben. Ey, mir bleiben solche Sachen auch hängen, so denkt man schon drüber nach. Aber mich persönlich belastet es nicht so krass, dass ich jetzt sage, so, boah, ich kann mir sowas nie wieder anschauen oder ich habe jetzt Probleme zu schlafen.
Was diese Videos aber wirklich mit uns machen, damit beschäftigen sich seit vielen, vielen Jahren auch viele Wissenschaftler. Manche haben behauptet, wer sich Gewaltvideos anschaut, der reinigt sich quasi dadurch. Er hat dadurch weniger Aggressionen, gilt inzwischen als widerlegt. Andere sagen, naja, Mai, wir gewöhnen uns halt dran an Gewalt. Andere sagen, wir stumpfen ab. Nochmal andere sagen, wir werden dadurch aggressiver. Ihr merkt, es ist alles ziemlich kompliziert. Klar ist nur, man kann es nicht allgemein sagen, weil es immer auch von unserer Persönlichkeit abhängt. Es gibt also nicht diese eine einfache Erklärung. Ich habe aber eine Studie gefunden, die sich vor allem mit den Bildern beschäftigt, die auf unsere Timeline gespült werden. Die Studie ist leider auch umstritten, es geht aber in eine spannende Richtung.
Der Großteil, also etwa 80% der Leute, haben sich die Bilder angeschaut und hatten überhaupt keine Probleme. Die haben ganz normal weitergemacht. Aber 20% ging es anders. Sie waren deutlich mitgenommen und zeigten Symptome von posttraumatischer Belastungsstörung, Stress und Angst. Und das Interessante war, je öfter sie die Videos gesehen hatten, desto traumatisierter waren sie.
Das sagt die britische Psychologin Pam Ramsden. Sie hat Menschen befragt, was die Gewaltbilder in Social Media mit ihnen machen. Und bei knapp ein Fünftel der Befragten hat sie Symptome von posttraumatischer Belastungsstörung gefunden. Und zwar solche Symptome, die man sonst von Menschen kennt, die in ihrem Beruf mit viel Leid konfrontiert sind, also zum Beispiel Polizisten oder Rettungssanitäter. Ich habe wirklich lang mit ihr über die Gewaltwirkung in sozialen Netzwerken telefoniert. Sie weiß ja eigentlich auch nicht so wirklich, was man dagegen machen soll. Sie will auch nicht die großen Plattformen verteufeln, meint aber auch, uns muss klar sein, wenn wir bei Facebook sind, dann werden diese Bilder immer wieder auftauchen.
The problem with the timelines on Facebook is
Das Problem bei der Facebook-Timeline ist ja, du kannst sie nicht abstellen, weil von deinen Freunden abhängt, was du siehst. Bei YouTube ist es genauso schlimm. Eine Lösung für das Problem habe ich allerdings auch noch nicht gefunden. Außer immer wieder zu betonen, diese Bilder haben einen großen Einfluss auf uns.
Und gleich lerne ich noch jemanden kennen, der sich sehr lange, sehr viele brutale Videos angeschaut hat.
Michael.
Chris.
Hi.
Wir sind hier in Frankfurt. Es ist ein sonniger Tag. Setzen uns erstmal ans Mainufer. Seine Geschichte, die wird nochmal alles auf den Kopf stellen, was ich in der Recherche bisher erlebt habe. Chris hat sich nicht nur brutale Clips angeschaut. Chris hat sich sehr lange auch mit Amokläufen beschäftigt.
Also mit dem Thema Schoolshooting habe ich mich wirklich angefangen zu interessieren. Das war 1999. Columbine High School, Littleton. Eine kleine Schule, zwei Typen, die angefangen haben, auf ihre Mitschüler zu schießen. Und das hat mich total fasziniert.
Chris sagt selbst, er war als Teenager ziemlich radikal, wollte provozieren, hat einen schwarzen Mantel getragen, krasse Meinungen vertreten. Und ja, er war von solchen Taten wirklich fasziniert. Und das, muss man dazu sagen, obwohl die Tat an der Columbine High School bis heute als eine der blutigsten Schulamokläufe in den USA gilt. Zwei Jungs bringen damals 13 Menschen um und töten sich dann selbst. Weltweit wird darüber berichtet, vor allem über die Täter, Eric und Dill.
Die haben sich dann halt sozusagen eine Fangemeinde aufgebaut, die sich ähnlich gekleidet haben, die gleiche Musik gehört haben, die die Klamotten von denen getragen haben, die nachgeforscht haben, die sich eventuell auch auf eine Reise begeben haben, um halt die Columbine sich anzuschauen, genauso wie ich es getan habe.
Du bist da echt hingefahren?
Ich bin da hingefahren, genau. Dreimal.
Aber das ist ja so ein
Amok-Tourismus.
Ja, da war ich nicht der Einzige. Es gibt viele Leute, die auch gerne auch zu solchen Orten reisen, um sich das mal anzuschauen, um sich seinen Helden irgendwie nahe zu fühlen. Und da eigentlich waren diese Täter dann eigentlich mehr im Hintergrund. Natürlich hat man alles gesammelt, man hat alles runtergeladen, man hat sich das alles angeschaut.
Du hast es gesammelt?
Was natürlich, wie jeder andere auch. Also nach jedem Attentat sammelt man halt sowas. Ja, man lädt es halt runter, bevor es halt offline ist, damit man sich halt auch austauschen kann.
Ich finde es erstmal ziemlich krass, das alles so von Chris zu hören. Und vor allem auch schwer vorstellbar, wenn man ihn heute begegnet. Er ist ein verdammt sympathischer Typ. Er trägt ein T-Shirt mit blauen Streifen, hat ein freundliches Gesicht, kurze Hose. Aber er war eben Teil einer Subkultur, die sich noch intensiver mit Amokläufen beschäftigt hat, als die Medien das sowieso schon nach der Tat tun. Chris und andere fühlen sich unverstanden. Manche haben Probleme mit den Leuten in ihrer Schulklasse. Und für die geht wirklich von den Columbine-Tätern Eric und Dylan eine große Anziehungskraft aus. Was die übrigens genauso geplant haben.
Jeder Täter hinterlässt Spuren. Weil sie etwas hinterlassen wollen, weil sie etwas bewirken wollen. Eric und Dylan haben Videos aufgenommen, damals mit VHS. Die haben Internetseiten gehabt. Das ist halt eine ganz andere Qualität gewesen. Aber die waren dann halt innerhalb von wenigen Stunden auch offline. Und da musst du dann halt tricksen und gucken. Oder du hast dich auf die Medien verlassen. Die Medien haben alles reproduziert innerhalb von kürzester Zeit. Und die Freunde und Bekannte und teilweise auch die Familienmitglieder haben die Daten dann oder die Videos oder Bilder einfach schön an die Presse weitergeleitet. Und was macht die Presse? Die hat es verteilt und hat im Endeffekt den Fans, wie man sie auch nennen möchte, gezeigt, dass es halt eine Person ist, die eventuell interessant ist. Genau das ist der Fehler gewesen.
Es gab einige Amokläufe, die sogar von Eric und Dylan inspiriert sind. Man sagt dazu die Columbine-Erben. Und Chris gründet dann sogar ein Forum, in dem sich Leute über Amokläufe austauschen können.
Du konntest dann im Endeffekt über alles reden und du weißt, die Leute verstehen dich. Und die verstehen dich halt auch nicht falsch. Ne? Wenn du dann halt irgend so einen Blödsinn erzählst, dann denken nicht alle, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der dreht jetzt gleich durch. Dann denken alle, ah, okay, dem geht es momentan nicht so sonderlich gut. Und der muss sich da einfach irgendwas runterschreiben.
Also das Schreiben über die Waffen, die verwendet werden beim Amoklauf. Das Schreiben über Musik, die man gehört haben sollte. Und natürlich auch, wie es einem selbst gerade geht. Finde ich gut, dass sie da so offen darüber reden können. Aber andererseits finde ich es auch einfach nur krass, dass man Fan von, jetzt mal hart gesagt, Mördern ist. Bei Chris ändert sich aber irgendwann etwas grundlegend. Nämlich dann, als er zur Schule reist und auch Opfer von den Columbine-Tätern kennenlernt.
Das, was du halt in den Medien siehst oder in Zeitungen liest, das kannst du nicht vergleichen, wenn du vor Ort bist und weißt, dass genau da vorne, da ist jemand gestorben, da ist jemand aus dem Fenster gefallen, der um sein Leben gerannt ist, der vielleicht jetzt auch sein Leben lang irgendwie damit zu kämpfen haben wird, weil er Narben hat, weil er vielleicht nicht mehr laufen kann. Das verändert unfassbar viel in einem. Nicht in dieser Situation, sondern Tage danach, als ich dann zu Hause war und darüber nachgedacht habe, was ich da eigentlich gesehen habe, was da jetzt eigentlich passiert ist, was das eigentlich für die Menschen da bedeutet. Unfassbar. Also das hat sehr, sehr viel bei mir verändert. Und wir haben auch versucht, die Webseite und das Forum halt weiterhin so zu gestalten, dass jeder halt offen darüber sprechen kann. Aber die Hilfestellung war halt eine komplett andere. Wir haben immer gesagt, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, hier ist alles sicher, hier ist alles abgesperrt. Aber wenn irgendwas ist, dann redet mit uns. Und das haben die meisten Leute auch gemacht.
Es soll im Forum also nicht um Verherrlichung gehen, sondern die Leute sollen sich gegenseitig helfen. Dann aber, 2006 passiert etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Ein Freund aus dem Forum von Chris begeht einen Amoklauf. Und zwar nicht in Gedanken, sondern in echt.
Schock, absolut schockierend. Ich kann mich sogar noch an diese Situation erinnern. Ich hatte ihm vorher einen Brief geschickt oder wollte ihm einen Brief schicken. Er ist dann nicht mehr angekommen. Und ich wusste, welche Stadt es ist. Es ist eine Kleinstadt, es ist Emstetten. Vorher noch nie gehört, was ist denn das für ein Kuhkaff, ne? Wir wohnten da. Und dann hatte ich auf Arbeit den Fernseher laufen und habe Emstetten gehört. Attentat. Okay.
Beim Wort Emstetten muss Chris gleich an Bastian denken. Das ist einer der Administratoren aus seinem Forum.
Postfach aufgemacht, eine E-Mail von ihm mit Links. Forum reingegangen, Links.
Diese Links enthalten unter anderem Fotos und Videos von Bastian. Er hat sie Chris geschickt, kurz bevor er sich bewaffnet in die Realschule Emstetten aufgemacht hat. Amoklauf. Glücklicherweise wird niemand getötet, aber mehrere schwer verletzt und Bastian erschießt sich danach selbst. Chris denkt sich nur noch, fuck.
Also ich stand nur noch da und war neben mir. Ich dachte so, jetzt ist dieser Moment, über den du jeden Tag fast nachgedacht hast. Wie wäre es, wenn? Wie wäre es, wenn man jemanden genau kannte, wusste, wie es dann abgeht? Und jetzt ist dieser Moment da und du bist einfach nur noch total fertig. Es hat auch mehrere Jahre gedauert, bis ich das halt verdaut habe.
Chris ist total froh, dass da niemand umgebracht wurde, aber er ist auch gleichzeitig total geschockt. Bastian hat seinen Amoklauf lange vorbereitet. Niemand hat im Forum wirklich davon geahnt. Was macht man dann also? Chris nimmt als erstes das Forum offline. Später geht er zur Polizei und händigt alle Materialien aus, die er von Bastian hat. Wie viele andere Amoktäter hat nämlich auch Bastian Videos und einen Abschiedsbrief hinterlassen. Ein Zitat daraus: Bevor ich gehe, werde ich euch einen Denkzettel verpassen, damit mich nie wieder ein Mensch vergisst.
Er hat sich halt angeguckt, wie es andere Leute gemacht haben, hat sich selbst inszeniert, hat, nachdem er gesehen hat, dass es doch relativ schnell passieren kann, dass zum Beispiel YouTube Videos runternimmt, dass er sein Video nicht nur bei YouTube hostet, er hostet es bei unterschiedlichen File-Sharern und verbreitet das Ganze so schnell und so weit wie möglich, sodass halt wirklich mindestens eine Person dieses eine Video gesehen hat, um es zu speichern und an die Medien weiterzugeben. Oder es eventuell nochmal hochzuladen und nochmal zu teilen und nochmal darüber zu sprechen. Und dann verbreitet es sich unfassbar schnell.
Und das ist auch der Moment, wo mir klar wird, Moment mal, also wenn wir die Videos von den Tätern anschauen oder weiterleiten, dann erfüllen wir im Endeffekt genau das, was sie wollen. Und vielleicht noch schlimmer, wir zeigen Nachahmern, so schnell kannst du berühmt werden.
Naja, du feierst die Person damit. Du erzählst die Geschichte von dieser einzelnen Person. Vielleicht zeigst du das Video auch weiter, vielleicht zeigst du auch ein Foto und sagst, ey, guck mal, das ist dieser Schwachmat, der hat die und die Leute umgebracht. Was bedeutet das im Endeffekt? Also viele Leute kennen das Gesicht und wissen, wer das ist. Die Person wird berühmt. Wir sind momentan im Social Media so, dass wir innerhalb von 2-3 Klicks jemanden berühmt machen können, weil die Masse halt da ist. Und wenn du dann halt schaust, dass ein Attentäter 2-3 Mal in eine Menge schießen kann und sagen kann, okay, ich bin jetzt der Böse und schaut mal her, ich bin wichtig für euch, und die Medien darauf anspringen, dann ist er plötzlich wichtig, obwohl er eigentlich nicht wichtig ist, denn es ist einfach nur ein Mensch, dem es wahrscheinlich schlecht geht.
Und hart gesagt sorgt dann mein Klick auf das Video eigentlich für mehr Gewalt. Ganz hart gesagt.
Ja, du verbreitest das Negative. Statt was Positives, wie Katzenbilder zu liken, du verbreitest das. Du bist halt im Endeffekt, genauso wie die Medien es damals oder schon länger sind, verbreitest du jetzt selber an deine Peergroup genau das, was du eigentlich nicht sehen möchtest, nämlich Gewalt, Angst und Schrecken. Du bist halt der Faktor X, den man halt ändern kann.
Aber wir können vielleicht auch gar nicht anders,
doch,
außer mitzuspielen.
Doch, definitiv.
Okay.
Natürlich kannst du das.
Also ignorieren?
Nicht ignorieren, es wahrnehmen, aber es nicht zelebrieren.
Weil Amokläufe sind dafür ausgelegt, am letzten Ende nochmal groß Fame zu bekommen. Wenn Bastian heute einen Amoklauf begangen hätte, dann würde es wahrscheinlich noch viel mehr Videos geben. Es gäbe wahrscheinlich Videos, wie er in der Schule schießt. Oder er würde es vielleicht sogar selbst gleich livestreamen. Warum lassen wir Anschläge viral gehen? Das war die Frage, die ich mir in dieser Sendung gestellt habe. Und ja, es ist irgendwie ein bisschen kompliziert. Weil einerseits gehen diese Anschlagsvideos viral, weil wir natürlich wissen wollen, was da abgeht. In was für einer Welt wir leben, wer die Bösen sind. Ich habe gelernt, dass unser Gehirn so funktioniert, dass wir negativen Ereignissen mehr Aufmerksamkeit schenken. Das ist sogar evolutionsbiologisch so, weil wir wissen wollen, was uns bedroht. Damit wir zum Beispiel dann auch unser Verhalten ändern können. Also ziehen wir uns alle Infos dazu rein, was wir finden können. Viele von uns können sich das alles auch einfach anschauen, aber bei einigen bleibt was hängen. Sie können davon traumatisiert werden. Das meint die Psychologin Pam Ramsden, die eine Studie über Gewaltvideos in Social Media gemacht hat.
Es ist doch wie alles andere, was gefährlich sein kann, wie Rauchen oder Alkohol. Wir müssen also aufpassen, dass wir uns diese Bilder nicht andauernd reinziehen. Die Bilder haben eindeutig Auswirkungen und uns muss klar sein, dass sie uns schaden können.
Die Likes und Viewzahlen bei Facebook und YouTube, die führen auch dazu, dass sich Leute sogar noch angestachelt fühlen, sowas zu produzieren. Ja, und dann gibt's noch die Social Media History bei so krassen Ereignissen wie dem Münchner Amoklauf. Da finde ich, ist es inzwischen einfach wichtig zu schauen, wem wir da vertrauen. Dass wir vielleicht ein, zwei Momente nachdenken, was lese ich hier gerade? Könnte das stimmen? Lasse ich mich jetzt wirklich davon anstecken? Und genau deshalb, weil es so viele Gerüchte gibt, ist es halt wichtig, dass es offizielle Stellen auf Twitter gibt, wie die von der Polizei zum Beispiel, und dass die da auch einen guten Job machen, dass sie da Ruhe und Sachlichkeit reinbringen. Weil wir selbst, wir reagieren im Ausnahmezustand einfach über.
Man soll jetzt sein eigenes Verhalten durchaus schon ein bisschen reflektieren und überprüfen, ob man sich zumindest so zum Angstverbreiter so ein bisschen macht. Bevor ich da jetzt irgendwas in die Welt raus twitter oder irgendwo meinen Kommentar drunter setze, in dem Moment, wo es um könnte, hätte, sollte, geht's, dass man sich da vielleicht ein bisschen zurücknimmt und so ein bisschen die Spekulationsschiene rausnimmt.
Ja. Weniger spekulieren führt im Idealfall zu weniger Panik. Am dramatischsten finde ich aber tatsächlich den Nachahmungseffekt. Also wir klicken die Videos und machen damit genau das, was die Täter wollen. Ein paar französische Zeitungen haben schon aufgehört, Bilder von den Attentätern zu zeigen, damit sie eben nicht noch mehr Fame bekommen. Terroristen wollen mit den Bildern zu ihren Anschlägen, dass wir in Zukunft Angst auf zum Beispiel in der Strandpromenade haben oder im Zug. Das sagt auch Chris.
Jeder Dschihadist weiß halt auch, dass danach irgendwas passiert, dass sich die Gesellschaft verändert, dass Menschen irgendwie Angst haben und dadurch halt irgendwie vielleicht mal dreimal nachdenken, ob sie jetzt eventuell dann doch zum Konzert gehen oder nicht. Oder ist es jetzt gerade sicher rauszugehen? Und das ist genau das, was sie verändern wollen, nämlich die Täter. Die wollen dich halt berühren, die wollen, dass du über die Person nachdenkst. Und das Richtige in diesem Moment ist einfach zu sagen, wisst ihr was? Egal, ich mache genau so weiter wie vorher.
Denn sonst haben die Täter gewonnen. So, das war die Frage, warum lassen wir Anschläge viral gehen? Mein Name, Michael Bartlewski, sonst bei der Sendung mitgemacht haben Tobias Henkenhaf und Robert Stöger. Redaktion hatte Florian Meyer-Havranek, Online-Autor David Württemberger, Audioproduktion Christoph Tampe und Christoph Brandner. Großes Dankeschön nochmal an alle Gesprächspartner, vor allem an Jackie und Chris. Es war bestimmt nicht einfach für euch, da nochmal drüber zu reden. Und wichtiger Hinweis, wenn ihr es noch nicht seid, dann werdet unsere Freunde auf facebook.com/diefrage. Da gibt es das alles, was ich gerade erzählt habe, sogar nochmal als Videoreportage. Danke fürs Zuhören. Michael Bartlewski ist raus. Und der Periscoper Jackie übrigens auch.
Mal sehen, ob ich nochmal einen Stream von dir sehe.
Hoffentlich nicht.
Weißt du nicht?
Ich hoffe, da gibt es keinen weiteren Grund mehr dazu.
Ja.
Vielleicht stimmt. Geburtstag von meiner Katze.
Katzen und Anschläge. Funktionieren immer am besten.
Ja, leider.
Alles klar. Ciao.
Servus.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
Netzneutralität, Early Access, Internetregulierungsbehörde, Brute Force, Störerhaftung, Astroturfing.
Netzfilter.
Das wöchentliche Update rund um Digitalkultur, Gadgets und Netzpolitik.
Die ganze Aura der digitalen Welt.
Den Netzfilter und alle anderen Puls-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Puls. Dieses neue Radio.